Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per, Abbitte ist heute das erste Stichwort. Abbitte muss ich leisten am Tag 3 des EM-Tagebuchs bei unserem Experten. Und er ist ja nicht zu Unrecht einer. Per Günther, nachdem die von mir fast schon verlachten Georgier mit 83-69 gegen Spanien gewinnen und damit den ersten, wenn auch vielleicht kleineren Upset dieser Eurobasket anzetteln. Und so ein Turnier, das ist ja die alte Weisheit, glaube ich, beginnt erst, wenn der erste Außenseiter ein Spiel gewinnt. Also war heute offiziell Turnierstart.
Bastel, also erstmal, ich liebe es, wenn Abbitte an mir geleistet wird. Das kannst du immer wiederholen, wenn ich mal richtig liege. Obwohl ich ja nicht mal prophezeit habe, dass sie wirklich die Spanier schlagen. Ich hatte sie nur mal in den Raum geworfen und ich fand sie spannend. Und ich fand, kann man Baldwin wahrscheinlich als einen, der auch wirklich einer sein könnte, der jetzt nochmal explodiert. Ich glaube auch, dass der für die Bayern echt Monsterspiele haben wird, dass er so ein bisschen untergegangen ist in Malaga. Eigentlich an allen Stationen war er erfolgreich. Und wenn du den 30 Minuten spielen lassen kannst, auf den beiden Guard-Positionen dann zwei sehr gute Spieler, den einen Namen muss ich leider immer wieder ablesen, den einen Willi, Mamakuchu Willi, dann hast du Größe auf der einen Seite, hast Explosivität, dann hast du ein bisschen Shooting und vielleicht gerade genug Shooting, weil Fieber Toko eben auch mal einen Dreier trifft. Die Taz hat einen Dreier getroffen, dann triffst du 8, dominierst das offensive Brett. Generell das Brett, ich glaube 46-29 Rebounds gegen eine schon physische, also kreativ limitierte Mannschaft der Spanier, aber zumindest physisch haben sie schon ein gewisses Format. Das haben die Georgier gut gemacht. Die haben einfach den Spirit, Mann. Diese Geschichte von Toko Shengelia, der irgendwie diese Privatjet gemietet hat, um im Fenster das Endspiel zu spielen, dafür selber aus der eigenen Kasse, Portokasse, 35.000 Euro in die Hand genommen hat, die ist bei mir einfach hängen geblieben. Und ich glaube, man hat das heute so ein bisschen bei diesem Spiel gespürt, wer das gesehen hat. Ja, Mannschaften, wenn die einen Upset haben, springen alle auf und es sieht immer gut aus. Aber ich meinte so ein bisschen extra Kick nochmal aus den Reaktionen, aus dem Miteinander, aus den paar Fans, die da waren, so rausgespürt zu haben.
Außerdem, das ist Shoutout an Alex Frisch, The Judge, der natürlich auch bei uns im Einsatz sein wird bei der Eurobasket. Er hat etwas, auf das ich sehr neidisch bin, formuliert bei uns im Magenta Sport Basketball Gruppenchat, dass es sehr verwirrend ist natürlich auch für die Spanier, wenn Goga Bitadze mit seiner Ricky Rubio Maske antritt. Es ist wirklich Wahnsinn. Wenn du nur so halb von der Seite drauf guckst, hast du gedacht, wow, wieso spielt der und wieso nicht für Spanien? Ja, die Spanier sind ein komisches, bizarres Team für mich, so ein bisschen. Jetzt heute sehr viel Zeit mit Billy Hernan Gomez auf der 5 und dennoch bekommst du die offensive Produktion. Und wenn du die offensive Produktion nicht wirklich bekommst und dann aber gleichzeitig defensiv so anfällig bist, dann wird's schon tough.
Und, ja, das ist so ein bisschen das Phänomen, was wir von Montenegro auch gesehen haben. Du spielst in der Vorbereitung viele sehr gute Mannschaften und verlierst gegen alle knapp. Und dann, was macht man daraus? Da macht man normalerweise raus, ja, die sind ja eigentlich in der Nähe. Aber jetzt in diesem Beispiel Spanien als auch Montenegro war dann die Wahrheit wahrscheinlich einfach, okay, sie haben auch zu Recht dann irgendwie alle 4 Spiele verloren, auch wenn es irgendwie ganz gut gestaltet worden ist gegen Gegner, die dann vielleicht einfach auch so ein bisschen sich nach unten hin angepasst haben an das Niveau von Spanien, von Montenegro.
Das dann also der erste kleine Upset, der zweite, vielleicht, ja, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, inwiefern man das wirklich als Upset bezeichnen kann, jetzt gerade zu Ende gegangen. Ich konnte es nicht wirklich sehen, nur so immer mit einem halben Auge, weil ich ja nebenbei das Spiel der Griechen gegen Italien kommentiert habe. Aber wenn ich rüber geguckt habe auf meinen Monitor zu Polen, Slowenien, dann habe ich eigentlich vor allen Dingen fliegende Arme und heftige Diskussionen mit den Referees gesehen. Soweit auch nichts Unbekanntes. Aber Slowenien verliert gegen die Polen mit 95-105. Auch eine Luka Doncic-Gala reicht nicht aus. Ich meine, die Vibes, Per, waren ja jetzt noch nie super von den Slowenen. Eigentlich seitdem die Eurobasket gewonnen haben. Aber alleine von dem bisschen, was ich auf meinem seitlichen Monitor sehen konnte von dem Spiel, hatte ich schon das Gefühl, um Gottes Willen, was ist da schon wieder los? Bestätigt sich dieser Eindruck, auch wenn man ein bisschen mehr von dem Spiel gesehen hat?
Also, die zweite Halbzeit war genauso, wie du sie vorstellst. Die erste Halbzeit nicht. Ich fand, man hat Luka Doncic seine besten Intentionen angemerkt. Also die ersten 5, 6 Highlights von Luka Doncic waren defensiv, waren mit über Druck am Ball, waren Hände am Ball, waren 2 Steals, waren 2 Blocks. Ein Tick besser sein Bewegungsmuster, so Tick spritziger auch nicht. Du guckst ihn jetzt nicht an und sagst, boah, das sieht ja wirklich, das ist Himmel, eine himmelweite Veränderung. Aber es war positive Kommunikation mit den Schiedsrichtern und die zweite Halbzeit war genau das, hat es nicht über 40 Minuten halten können. Er hat ein super Spiel gemacht über 40 Minuten, aber er hat das halt nicht halten können. Spiel geht los, 6, 7 knappe Pfiffe, alle gegen die Slowenen. Da waren auch wirklich 2, 3 deutliche Fehlentscheidungen dabei für mich und du hast es ihm angesehen. Es hat sich einfach gesteigert, dann ist es explodiert, dann hat er angefangen, sich darauf einzulassen, dann halt selber Pfiffe quasi sich in den Gegner reingeworfen und wollte an die Freiwurflinie und hat gefloppt 2, 3 Mal. Und hat sich dann einfach auch in diesem Spiel verloren, aber er hat nicht das Energiepensum und mit diesem schwachen Supporting Cast über 40 Minuten gegen gute Mannschaften mitzuhalten. Das kostet ihn zu viel. Also selbst wenn er gut defensiv ist oder die Zahlen lesen sich trotzdem immer noch besser defensiv. Also du siehst ihm das an, jetzt verteidigt er mal einen richtigen Angriff. Warum fällt dir das auf? Weil er dann auch wieder 3, 4 Angriffe hintereinander nur das Bare Minimum macht. Und das ist nicht genug. Es ist einfach nicht genug, mit dem er bewaffnet ist. Und die Polen auf der anderen Seite, ist es so ein Abend, der perfekte Start in so ein Turnier. Es ist eine rappelvolle Halle, sie sind verrückt. Es geht los mit Ponitka, der übernimmt und macht gefühlt von seinen 20 Punkten 15 im ersten 6 Minuten. Danach gibt's so einen Pluter-Ausbruch. Pluter, nie gehört, den Kollegen. Ich weiß nicht, ob das in deinem Gehirn, ob du den kanntest, den Mann. Und Jordan Lloyd dazu. Also das ist quasi 3 Spieler, die Shotmaking, so ein bisschen dieser Hype, die Fans sind da. Und dann war es in der zweiten Halbzeit auch eigentlich nicht knapp. Also sie sind sofort auf 10 weggegangen nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit und dann waren es durchgehend 10.
Jetzt ist ganz interessant, ich habe ganz kurz mit Lukas Schönmüller hier gesprochen vor dem Spiel und der hat mich genau auf denselben Spieler angesprochen. Da wussten wir aber noch nicht, dass Andrzej Pluta so ein gutes Spiel haben wird. Ich habe auch ihm gesagt, ich kenne ihn nicht. Mir hat er nichts gesagt, aber jetzt wird er mit Sicherheit im Jargon einiger Basketballfans vorhanden sein. Einer, der da schon länger ist mit Sicherheit Jordan Lloyd, der 32 macht. Auch mal ein Auftakt. 7 von 8 von der Dreierlinie. Eins der Plays, das ich so aus dem Augenwinkel erhascht habe, war kurz vor Schluss, als Jordan Lloyd um einen Screen kommt oben und dann ist Luka Doncic im Drop irgendwie nachdem defensiv einmal durchgewirbelt wurde zuvor und ihn nicht contestet, also einfach stehen bleibt und sagt, hier, nimm den Wurf und Jordan Lloyd an so einem Abend. Also ich habe nur die Statistik gesehen, dieses Play und da hatte ich den Eindruck, den du gerade geschildert hast von Luka Doncic, dass da defensive Intensität da ist, hat man zumindest aus dieser einen Szene nicht so wirklich bekommen. Ja, und das ist schon, ne, also für die Slowenen mit einem Luka Doncic, der 34 Punkte macht, gegen die Polen zu verlieren. Jetzt sind die anderen Teams in der Gruppe Frankreich, Israel, die gut aussahen zum Auftakt und dann natürlich Island und Belgien, die man vielleicht dann doch eine ganze Stufe drunter sehen würde. Aber wenn du 34 von Luka Doncic bekommst und ein Spiel, in dem er, wie du auch erzählst, Allround dann noch so viel liefert.
Er geht in das Spiel rein und versucht es zu bringen, die defensive Intensität. Und dann hat er sie kurz. Und dann hat er sie über Phasen. Dann hat er sie mal. Aber er hat sie nicht wie andere Superstars. Also vergleich ihn mit Franz, vergleich ihn mit Giannis, vergleich ihn mit sonst irgendjemandem. Da bist du ja. Also, da geht der Ball gar nicht, in die Richtung geht der Ball gar nicht. Und die Polen haben sich regelmäßig Luka Doncic auch rausgenommen, die Polen. Also, und sind ins 1 gegen 1 mit ihm gegangen. Es ist was anderes. Natürlich ist er unfassbar begnadet. Aber diese Diskussion die wird nicht abreißen, solange sich nicht wirklich noch was weiteres verändert. Also, wenn auch immer dieser Prozess, dieser Skinny-Luka-Prozess, dieser Mindset-Prozess, dieser Körperprozess, der ist auch mitnichten jetzt und hier abgeschlossen. Dann ist er nicht einer der besten 3 Spieler der Welt. wenn das, wenn es das jetzt ist. So. Also natürlich kann er auch 50 machen, aber du hast gemerkt, im dritten Viertel zwei, drei Drives hintereinander und die Polen können ihn nicht verteidigen. Er splittet das Pick and Roll. Kommt in, und dann denkst du, okay, wieso, das könnte er jetzt theoretisch noch 10 Mal machen, aber ich interpretiere da rein, dass er nicht den Energiehaushalt hat dafür. Hm. Also dann hört er damit auf und ich weiß nicht, warum er damit aufhört. Und dann schießt er wieder ein paar schwierige oder macht diese Walk-in-Geschichten in Double-Teams und so, aber gut, wir haben jetzt schon eine große Reise, glaube ich, in den europäischen Basketball gemacht. Dabei gibt es ja tatsächlich Themen, die vielleicht für den einen oder anderen Hörer wichtiger sind, als was gerade bei Polen abgeht und bei den Slowenen.
Ja, ich meine, aber auch das ist ja so Teil eines Tagebuchs. Man rambelt mal in die eine oder andere Richtung und wir bleiben halt gerne auch bei Luka Doncic hängen. Wir wollen, danke für dein Stichwort, mal kurz auf die deutsche Basketballnationalmannschaft gucken. Natürlich der Auftaktsieg schon ordentlich seziert von dir zusammen mit Benny und Moritz. Jetzt haben wir natürlich noch so ein paar kleine Updates, der Gesundheitszustand der Mannschaft insgesamt. Ich habe Joe Vogtmann vorhin in so einem kleinen Einspieler gesehen, der gemeint hat, es ist immer wie nach dem Spiel nicht gut, aber man managt. Isaac Bonga, ich glaube, da kann man schon mal leichte Entwarnung geben. Wir wissen noch nichts Genaues, aber es scheint sich um nichts Schlimmes zu handeln. Das waren so die Töne aus dem DBB-Lager. Und dann wollen wir uns noch ein kleines Update geben lassen von vor Ort zum Gesundheitszustand von Alex Mumbo. Und da haben wir tatsächlich einen O-Ton.
Wir haben es gerade schon auf der Pressekonferenz gehört, es ist sehr unwahrscheinlich. Coach fällt auf jeden Fall ja die nächsten beiden Spieler erstmal aus. Vielleicht nehmen wir uns auch mal mit. Was war los? Wie war auch sein Gesundheitszustand? Warum warst du ernst?
Also es war am Montag einfach so gewesen, dass von jetzt auf gleich es ihm einfach gesundheitlich echt schlecht ging. Das war am Anfang auch gar nicht so zu greifen, was ist der Grund dafür. Es fing so mit ein bisschen Unwohlsein an und dann ist das relativ schnell gekippt, dass der dann wirklich auch in einer gesundheitlich schwerwiegenden Situation war. Das war dann auch für uns nicht mehr vor Ort zu handeln. Wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt, aber es war dann so, dass wir dann auch den Notarzt mit ins Boot genommen haben. Das hat auch hier wunderbar funktioniert. Also das ist top organisiert hier. Und dann sind wir in der Klinik gewesen und dann ist er da in der Notfallambulanz weiter behandelt worden. Und als man dann Dinge ausschließen konnte auch und dann auch gewahr wurde, was die Problematik ist, konnte man dann auch gezielt therapieren und dann ist das auch in die richtige Richtung gegangen.
Das heißt, was ist es?
Ja, im Bauchraum gibt es eine Problematik, es ist jetzt keine Herzgeschichte gewesen oder so, das waberte ja auch so ein bisschen rum, aber es war jetzt keine stressbedingte Situation, die da für verantwortlich war. Das war etwas, was ihn einfach in die Situation gebracht hat, die dann auch von den Schmerzen her und so nicht mehr zu fahren war. Ne?
Es ist ja hier, Sie haben es gesagt, auch gut betreut. Wie geht's ihm? Wie ist der Austausch auch?
Wir sind jeden Tag, also ich bin jeden Tag auch bei ihm. Der DB war auch da, seine Frau ist jetzt auch da und der Austausch ist auch mit den Coaches da. Also er ist jetzt auch ansprechbar, sortiert. Das ist einfach, man muss diese Schmerzen muss man in den Griff bekommen. Das wird da hervorragend gemacht und jetzt muss man den Zeitpunkt abpassen, wo man dann auch die Schmerzmittel reduziert und wo sich dann alles beruhigt. Das ist das, worum es gerade geht. Aber er ist jetzt wohlauf.
Das heißt, Sie haben es natürlich auch schon gesagt, es ist so eine Day-by-Day-Decision, aber gibt es so einen kleinen, also ist eine Rückkehr vielleicht auch in Tampere noch möglich?
Also wenn es sehr, sehr gut läuft, ist das möglich, aber es ist natürlich jetzt auch alles spekulativ, also man sollte vielleicht eher davon ausgehen, dass es so die Vorrunde nicht wird und dass man ihm auch noch so ein bisschen Zeit gibt und dann muss man natürlich auch gucken, wie ist es, wenn er dann aus dem Krankenhaus entlassen wird, wie er dann körperlich sozusagen auch bereit ist.
Das war Oliver Pütz, der Teamarzt bei der deutschen Basketballnationalmannschaft. Per, wie bitter ist das, wenn du dein erstes Turnier hast als Nationaltrainer, große Bühne beim Weltmeister und dann auf jeden Fall schon mal die Vorrunde raus?
Das ist heftig, wobei das relativiert natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, fast die Reaktion gestern von den Spielern. Man hat ja, der eine oder andere hat gesagt, ja, man ist auch schon mal schockiert, wenn der Trainer dann nicht da ist oder es ging auch in Gedanken, sind sie beim Trainer und so weiter. Also es war, das hat ja irgendwie auch nicht so mit dem zusammengepasst, mit dem wir, was wir zunächst gehört haben. Erstmal, glaube ich, sind wir alle froh, dass die Lage im Griff ist. Ich meine, es ist natürlich auch so, dass hier alle hier irgendwie, man hört Gerüchte, alle unterhalten sich, was ist es denn wohl? Da hört man natürlich, was es ist, aber das ist maximal bitter. Die Mannschaft in dieser Vorbereitung wirklich dann toll eingestellt, auch wenn es, wie gesagt, jetzt zum 100. Mal holprig lief am Anfang. Und dass er das jetzt nicht, die Früchte davon nicht ernten kann, nicht dieses fantastische Turnier dann begleiten kann, das tut natürlich weh. Aber ich glaube trotzdem, dass es jetzt erstmal, wenn deine Frau einfliegt und so weiter, da geht es dann auch erstmal schon, glaube ich, wirklich um Gesundheit. Da ist dann Basketball erstmal zweitrangig. Und ich gehe jetzt davon aus tatsächlich, dass Ibrahim Magic das Ding uns zu Gold führen muss.
Ja, ist das jetzt schon Ibrahim Magic? Haben wir schon patentiert und etabliert, ja?
Okay. Ich glaube schon, ich glaube, es ist soweit.
Die Magic dann also morgen gefordert gegen die Schweden. Eine Mannschaft, die in der deutschen Basketballgeschichte wahrscheinlich am meisten in Erinnerung bleiben wird, dafür, dass sie David Kremers Monsterspiel ruiniert haben. Ja. Die 43 Punkte von David Kremer in der Qualifikation mit der Niederlage gegen die Schweden. Mit Pelle Larsson, ein NBA-Spieler, der jetzt limitiert Zeit gesehen hat bei dem Miami Heat in der vergangenen Saison. Ansonsten ein paar Spieler, die jetzt zum Beispiel Simon Birgander bei Musia, das ist schon alles sehr ordentlich. Und gegen die Finnen im Auftaktspiel, da natürlich auch vor allen Dingen ein finnischer Crowd, aber es ist ja eine besondere Verbindung zwischen diesen beiden Ländern, ist eine große Minderheit, auch Schwedisch sprechen. Ich glaube, so ist es in Tampere, weißt du das, ob das eine der Regionen ist, wo Schwedisch die zweite offizielle Sprache ist?
Ich weiß es nicht. Basti, und auch wenn ich Schilder sehe, weiß ich nicht, ob da jetzt mit Schwedisch und Finnisch, wo da jetzt der Anfang und wo das Ende ist. Also
müssen wir recherchieren, bis ich da ankomme.
Okay? Es ist ein besonderes Duell.
Es ist ein besonderes Duell zwischen den Schweden und den Finnen. Es ist insofern also auch ein besonderes Duell zwischen Deutschland und den Schweden. Man hat sie im zweiten Spiel in der Qualifikation dann ja schon deutlich geschlagen, aber man hat mit Sicherheit da immer noch auch für David Kremer nochmal was aufzuholen. Vermutlich, also mit Sicherheit ohne Alex Mumbo, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch ohne Isaac Bonga, bei dem es auch noch ein bisschen dauern wird. Sehr schwierige Uhrzeit, das frühe Spiel, mehrere der Nationalspieler haben bereits betont, wie unangenehm es ist, um diese Uhrzeit zu spielen. Das ist so, keine Ahnung, ne? Du startest mit einem 30-Punkte-Sieg gegen Montenegro in die Eurobasket, dann spielst du jetzt gegen Schweden, ein Team, das mit Sicherheit einiges an Heimpublikum mit da haben wird, um 12 Uhr mittags, beziehungsweise dann bei euch, oder auf jeden Fall früh am Tag. All das klingt für mich wie so eine Falle. Das klingt wie eine Falle.
Also ich würde dir fast zustimmen, wenn du nicht gesagt hättest, Fans. Also von mir aus ist es für die deutsche Mannschaft besser, wenn morgen 18.000 Schweden in der Halle sind, als wenn keiner da ist. Das ist ohne Zweifel. Es ist normalerweise so ein Spiel, wo du auch wieder davon ausgehen kannst, dass es ein sloppy erstes Viertel gibt. Aber am Ende des Tages ist die große Stärke von Schweden, dass sie super klein spielen. Sie sind von Lasse Tuovi gecoacht, sie bewegen sich wahnsinnig viel. Aber wenn du die Möglichkeiten hast, down zu matchen und alles zu switchen, dann weiß ich nicht, wie Schweden mehr als 75 oder 70 Punkte machen soll gegen Deutschland. Also wenn Deutschland jetzt dieses Jahr eine Qualität hat, dann sagen wir einfach, okay, dann spielt, okay, Bonga ist ja nicht dabei. Okay. Das Puzzleteil Bonga wäre natürlich schon ein sehr schönes Teil gewesen, um das morgen einzusetzen, um ihn auf der 4 oder sogar auf der 5 spielen zu lassen und dann einfach alles wegzunehmen, was kommt. Das haben wir nicht, deswegen muss ich so ein bisschen on the fly adjusten. Trotzdem haben wir genug kleine Spieler, trotzdem haben wir genug defensive Intensität. Also wenn wir mit ehrlicher defensiver Intensität und alles switchen, dann hat Schweden nicht die Möglichkeiten. Sie spielen super spannende Sets, sie haben so viel Bewegung, aber es ist auch da nicht genug.
Ja, noch kurz, aber ich glaube, du hast Lasse Tuovi gesagt, der finnische Headcoach Schweden mit Mikko
Rippinen,
neue Headcoach den MHP-Riesen Ludwigsburg, nur dass wir das dann auch noch aufgeklärt haben. Also das werden wir uns einfach reingleiten lassen in dieses Spiel. Bei Magenta Sport beginnt die Übertragung um 11.45 Uhr. Deutscher Zeit, morgen Deutschland gegen die Schweden. Aber jetzt wollen wir natürlich noch, wisst ihr, ich habe die Bilder gesehen von einem oberkörperfreien Per Günther in der Sonne von Tampere. Mhm. Du warst heute ein bisschen unterwegs, du konntest heute mal ein bisschen erleben, wie es da in der Stadt ist. Klär uns doch mal auf.
Ich bin einfach, glaube ich, sehr, sehr schlecht darin, so eine Stadt zu beschreiben. Es ist einfach eine kleine Stadt, eine idyllische Stadt. Sie ist pittoresk, sie hat Wasser. Nochmal, ich bin großer Fan davon, wie nordische Städte das Wasser oder den Wasserraum in der Stadt einbinden können ins öffentliche Leben. Also wir haben ganz viel Möglichkeiten, eine Treppe hinabzugehen und man sitzt am Wasser oder es ist ein schwimmendes Wasser. Oder ich habe heute ein Saunaboot gesehen, das hat mich aus den Socken gehauen. Mhm. Du kannst hier überall an jeder Ecke. Es ist wie so Hausboote, aber man sitzt oben drauf. Es ist alles aus Holz und unten drunter oder in der Mitte des, im Herzen des Bootes ist eine Sauna. Dann kann man mit 15, 20 Leuten da Karten spielen und man tuckert auf den See und macht dann da auch immer den Motor, was auch immer, aus. Es ist behangen von so Lichterketten und dann ist man in der Ruhe und versinkt. Da kann da ein, kann ins Wasser springen, kann in die Sauna gehen. Also es ist viel Lebensqualität irgendwie so spürbar, aber nette, freundliche Menschen. Die Jugend ist sehr dunkel gekleidet, viel Rockmusik da, viel so Gothic, so würde ich jetzt mal, so hätte ich das in meinem Boomer-Auge so bewertet. Aber es ist eine coole Stadt. Also es ist aber auch, also es, mehr habe ich aber auch immer noch nicht zu bieten, leider. Es ist ja, viel, ja, es gibt viele Cafés, ja, es gibt viel so sowas halt.
Das klingt gut, das klingt gut. Wir werden schauen, wie viel. Bis zum Ende der Eurobasket bzw. der Gruppenphase wird Per Günther noch zum Tampere.
Nee, ich habe jetzt Bock auf die Natur. Ehrlich gesagt, ich halte es ehrlich mit dir, ich halte es ehrlich mit unseren Zuhörern. Die finnischen Städte interessieren mich nicht so sehr, wie ich will halt so meine eine Finnland-Experience. Ich will doch so in die Wälder raus, in die Seen raus. Das will ich noch. So.
Ja.
Mit mir, mit meinen Gedanken alleine so einfach endlose Weiten erfahren.
Da hast du dir den perfekten Zeitraum ausgesucht, um nach Finnland zu fahren, wo alle 2 Tage ein Spiel ist und du jeden Tag bis um 12:30 wach bleiben musst, um Podcast aufzunehmen.
Es ist wirklich seltsam. Es ist der 6. Tag jetzt, wo ich normalerweise um 23 oder um 24 Uhr Podcast aufnehme. Das muss aufhören. Das ist nicht für die, gut für den Biorhythmus.
Ja, ja, ja. Deswegen beenden wir jetzt auch dann den Podcast, unser Tagebucheintrag. Außer du hast noch was Wichtiges.
Ey, es ist super kurz, Mann. Es sind 22 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwie Strafe kriegen. Morgen müssen wir dann 8 Minuten länger machen. Normalerweise kommen wir gar nicht immer hin mit unserer Zeit. Hast du denn
morgen hast du ja wieder Benny.
Morgen mit Benny, okay. Da hat sich was angestaut. Der ist wahrscheinlich wieder, der ist ready. Aber, es gab ja sonst heute noch eine große Diskussion, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, um die Dreier-Zelebration von Andreas Obst.
Ich habe nicht die große Diskussion mitbekommen. Ich habe die Zelebration natürlich, wie du sie genannt hast, gesehen.
Also ich habe sie gesehen und ich habe mich ein Stück weit für sie geschämt, weil sie so schlecht und, also weil sie einfach wirklich miserabel war. Deswegen hatte ich die Frage in den Raum gestellt, warum hat Andreas Obst noch keine? Also warum hat er keinen Signature? Warum hat sein Agent ihn nicht zur Seite genommen und gesagt, Andreas, so, da geht noch was. Guck dir Easy Bonger an, guck dir Dennis Schröder an. Wir brauchen, und du musst dir auch was anarbeiten. Und dann haben wir gestern das gesehen, was er da fabriziert hat. Und dann war ja eigentlich für uns klar, warum er normalerweise nichts tut. Weil wenn er etwas tut, es ist abenteuerlich. Und ich hatte das Bedürfnis, ihm zu helfen und habe so ein paar Vorschläge gemacht und habe auch Basketball Deutschland quasi aufgerufen, auch vielleicht Vorschläge einzureichen für ihn. Mhm. Ich war sehr obstig unterwegs halt, weil ich auch diesem Wortspiel in dem Fall nicht, also soll ich sie kurz für dich vormachen?
Bitte.
Oder hast du keinen Bock drauf?
Bitte. Doch, klar.
Es ging los also der Banane, er macht den Jumper so und dann macht er so zack, zack, zack und dann beißt er rein. Dann war der Apfel, er pflückt den Apfel irgendwo und dann reibt er ihn einmal so an sein T-Shirt und dann beißt er knackig rein. Mhm. Und dann wurde es vielleicht ein bisschen fragwürdig. Da ist auch nicht viel, aber er muss auch ein bisschen Fantasie. Es sind die Trauben. Also er schießt den Dreier so und dann entweder so lassiv in seinen eigenen Mund, er füttert sich selbst. So.
Ja, wie so ein römischer Senator.
Oder aber, es gibt noch 2 weitere Optionen, er hält sie dann, nachdem er 2 genascht hat, dem Gegner hin, so als Disrespect.
Schon,
oder, wenn er Zeit hat, geht er noch im Huddle zu seinen Teammates oder so und läuft an seiner eigenen Bank vorbei und hält sie so und dann kommen die anderen und versuchen so ganz wirr so auch dran zu naschen und so, sich was rauszuziehen. Also es ja. wäre jetzt Banane, Apfel und Traube.
Die Fans, Apfel finde ich am coolsten. Apfel finde ich bisher.
Es ist der Apfel dominiert, ja. Der Apfel dominiert. Ja. Wir haben eine Umfrage gestartet. Es war, ich glaube, 57% Apfel bisher. Und Andreas Obst hat gesagt, der Apfel kommt fruchtig. Also, ich weiß
nicht. Ja, vielleicht dann lieber doch keine. Also, vielleicht dann lieber.
Es gab auch ein paar Stimmen. Es gab ein paar Stimmen, so, ey, können wir nicht einen Starspieler haben, der so humilde dann so sich zurücknimmt und einfach genießt und wie ein Gentleman.
Aber dafür sind wir ja nicht da.
Dafür sind wir beiden auf keinen Fall nicht da.
Dafür sind
aber
wir
dafür,
nicht da.
Aber dafür, das kann, muss Andreas Obst selber mit sich selbst ausmachen. Aber auch hier nochmal auf diesem Wege, sollte jemand noch was, eine Idee haben, dann gerne. Wir sind so im Bereich der Wassermelone, aber es sieht dann schnell nach Querflöte aus. So.
Die Orange stelle ich mir noch
ja,
mir vor.
Die Orange. Es wurde noch, Leute wollten noch was pressen.
Die Zitronenpresse.
Und dann noch so, und dann vielleicht noch so schütteln. Das ist eigentlich nicht schlecht.
Ah, also so nett, ja.
Und dann, oh, so.
ja.
ja, sonst viel weiter.
Es ist gut, dass wir das, den Podcast mittlerweile auf Video aufzeichnen. Also so wirklich 4K, so. Damit man in 4K.
Das ist wirklich kacke, das ist wirklich kacke. Ich kriege auch meine Augen schon nicht auf. Ich bin gerade so hart fast eingeschlafen nach 3 Saunagängen heute. Aber gut. Also, du bist okay, du findest
gibt's
es okay.
Obst? Gibt's Obst, das man für gewöhnlich das dann spezifische Jubel gegen nur gegen Spanien einsatzbar ist dann so Wein zu Tauben zertrampeln. So quasi in die Wanne, in diese Wanne und dann Tauben gegen Italien geht's auch, schätze ich. Ja, alle Länder, wo man halt so
gegen Italien.
Oder machen die das da nicht, dass die so Tauben zu trampeln?
Also gegen Italien, hast du gesagt.
Gegen Italien, ja. Was hast du? Achso. ja, nein. Ich habe gegen
unglaublich
Italien. Vor allen Dingen die Vorstellung, dass ich einfach nur das Wort Genitalien sage. Ohne Kontext und dass sich das so zum Lachen bringt.
Nein, es ist wirklich, es ist wie in der Schule, wenn man nicht geschlafen hat und am nächsten Morgen die erste Stunde da sitzt. Also ich stelle mir Weinbottich, Holzgefäß, das zu simulieren, da reinzusteigen und man muss man eigentlich noch so versuchen, sich die Hose so tun, als würde man sich die Hose hochziehen, ist, glaube ich, ein bisschen weit weg.
Okay, ja, so, ich bin nur, ich komme ja spät in die Diskussion, das sind ja alle guten Vorschläge, wurden ja schon gemacht. Geschnelle Top 3, was sind die Top 3, so aktuelle oder Vergangenheits-Signature-Jubel, Basketball-Jubel?
Ja, es war der Steve Novak Championship Belt, war für mich auf jeden Fall dabei. Gerade wenn es dann immer so ein bisschen ironisch gebrochen ist, und es ist eben Steve Novak, der den Championship Belt so sich oder was war es, der Double Discount Check, so, der war schon, der hat mir sehr gut gefallen. Also wenn es so ein bisschen drüber ist einfach, ich finde Larentzakis, wer ihn nicht kennt, wer sollte ihn nicht kennen von Olympiakos Piraeus in der Euroleague, so ein ekliger Rollenspieler, super harter Verteidiger, Local Hero. Und wenn der kommt, wenn der mal, dann speist die Schlange zu und dann stellt er sich so eine kleine Kobra auf den Arm. Und der früher so den Dirko, hat denn Dirko lässt sich jetzt nicht eine Zeit lang auch was injiziert, mit den Dreier quasi injiziert?
Also
den Dreier so und dann noch den, also einen Dreier gedrückt und dann auch so ein bisschen so einen zittrigen bekommen. Der war schon auch nicht so schlecht.
Ja. Okay, ja.
Wie hättest du, glaubst du, du wärst so ein klassischer, oh nichts, keine Miene verzogen, oder?
Wenn ich Spieler wäre, ich bin.
Ja, wenn dann, du Spieler gewesen ich wärst.
Gar nichts, null, kein Jubel. Nie gehört.
Du hättest dann auch so selbstironisch über dich selber gelacht, so, ach, der Trottel hat jetzt mal einen getroffen, wahrscheinlich. So,
Kopfschütteln, viel Kopfschütteln und so.
Okay. Nee, ich wollte eine Sache noch sagen. Ich habe heute viel gelernt, was Sauna angeht. Also, wir gehen ja davon aus, dass Finnland das Land der Saunen ist, oder? Das ist deren Shit, so, das claimen die, glaube ich. Und. Erstmal, keiner nimmt ein Handtuch mit. Also den deutschen Grundsatz, den Leitsatz, kein Schweiß aufs Holz, den gibt es hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie deswegen alle 5 oder 10 Jahre die Saunen wechseln. Aber wir gehen am Sonntag wohl in eine Sauna, die 1925 gebaut wurde. Also da bin ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen. Da würde ich mir vielleicht wünschen, dass der eine oder andere seit 100 Jahren dann ab und zu ein Handtuch da drunter gelegt hätte. Aber das gibt es nicht. Ich habe mir extra meinen professionellen Saunahut mitgebracht. Dafür wurde ich verlacht von den Finnen.
Was genau tut ein Saunahut?
Er hat 2 Funktionen, so wurde mir beigebracht. A, die Haare trocknen nicht aus. Und B, dein Kopf, also der Kopf ist quasi dein Warnsignal. Wenn dein Kopf zu heiß wird, ist das, was dich quasi raustreibt, was dir sagt, du bleibst hier nicht drin, sonst stirbst du. Und wenn der Kopf aber durch diesen Filzhut gekühlt wird, wie kann ich dir nicht sagen, aber er verliert nicht, also er wird nicht so schnell heiß, er wird geschützt quasi davor und deswegen kannst du länger drin bleiben, was gesünder für den Rest deines Körpers ist. Also so, du bist quasi ein bisschen unempfindlicher für die Warnhinweise deines Körpers. Und die Aufgussfrequenz in, also ich saß heute mit Martin Hanebeck in dieser Sauna und wir wollten uns die echte finnische Experience geben. Wir waren bereit, ich hatte meinen Hut auf. Der Aufguss kommt jede Minute und es kommt ungefähr 750 Milliliter auf diese Steine. Ich weiß nicht, ob du überhaupt was mit Sauna zu tun hast. Es ist barbarisch. Es ist wirklich, ich weiß nicht, ob die uns heute, die zwei Touristen, ob sie einfach die mal so ein bisschen testen wollten und in die Mangel nehmen, aber sie haben sich die ganze Zeit unterhalten und ich bin nur wegen Trotteldorf gekommen, weil ich die ganze Zeit dachte, sie sagen in jedem zweiten Satz, der Trottel mit dem Hut, gleich kippt er um. So, das war, ich bin mir sicher, dass sie das gesagt haben, wo ich kein Wort Finnisch spreche. Und Schlappen lassen sie an. Also da ist nicht vorne, wie in jeder deutschen Sauna, so ein Schlappen mehr aus 15 Schlappen, sondern sie steppen einfach mit Schlappen rein.
Okay.
Das war's, das wollte ich noch loswerden. So.
Next to keine Sauna. Ich würde gerne an dieser Konversation teilnehmen, aber ich bin kein Saunamann. Bitte keep us up to date, wie die Sauna.
Die Geflogenheiten der gemeinen Saunagänge. Ja, ja, genau. Das war wirklich fantastisch. Es war ein fantastisches Konzept. Das ist ein super schickes Restaurant am Wasser. Und es ist einfach eine Sauna, hinten raus eine Terrasse, Sauna ins Wasser gebaut, noch so ein Pool, also wo dann einfach nur das Seewasser quasi sich sammelt.
Bist du da dann, springst du da dann auch?
Ja, du springst einfach Wasser? Im Hafen. Es ist quasi das Hafenbecken, was aber Wasserqualität vom, also wirklich Schweizer Wasserqualität oder wahrscheinlich finnische Wasserqualität.
Finnische,
kann man wahrscheinlich sagen, ja. Okay, das macht keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine? Es ist, und dann einfach drei verschiedene Saunen. Und dann gehen die Leute, essen da einfach, dann machen sie einen Gang, dann legen sie sich unten hin, dann sind sie wieder. Und also es war wirklich vom Allerfeinsten.
Herrlich. Tourismus-Pair. Ja. Okay, cool. Für mich wird's nichts sein. Ich werde mich dann, weiß ich nicht, wohin ich mich verziehe, wenn ich dann in Tampere bin. Das dauert ja auch noch ein bisschen. Denn erstmal ist ja morgen dann noch Körny und Steffen Hammann beim Spiel der deutschen Nationalmannschaft ab 11.45 Uhr.
Ein Comedy-Club vielleicht. Und zwar, die Finnen werden, glaube ich, da würdest du besser werden. Die Finnen sind, glaube ich, kein einfaches Publikum.
Ich habe tatsächlich einen Kumpel, der aus Finnland stammt. Ich war auch schon mal bei dem, das war meine Finnland-Experience bisher. Diese Land-Experience, von der du vorhin sprachst, sein Vater besitzt so ein tatsächliches Landhaus an einem See, so eine Stunde weg von Helsinki.
Jeder besitzt das hier. Das ist hier kein Statussymbol. Das ist eher
Ich wollte auch keinen.
Ja, ich wollte es nur Statussymbol. Ich habe noch nicht viel gelernt, weil es sind hier 5 Millionen Menschen, 5 Millionen Finnen auf 300 Quadratkilometer, 1000 Kilometer, irgendwas mit 300 und Quadratkilometern. Ja. Entweder 300 Quadratmeter, das macht keinen Sinn, also 300.000 nehme ich an. Was
mehr vermutlich,
unfassbare Fläche ist, also auf jeden Fall mit 300, das habe ich so halb gelernt, ist eine unfassbare Fläche und es gibt einfach unfassbar viel Seen. Das heißt, es gibt unfassbar viele erste Reihe See, ist hier einfach nicht, es gibt hier keine zweite Reihe See. Also wer hier ein Haus baut in zweiter Reihe am See, ist einfach nur ein Vollidiot, weil er könnte einfach zum nächsten See gehen, wo keiner wohnt und sag ich da einfach sein Haus hinbauen.
Ja, das war auf jeden Fall sehr hübsch und was wollte ich sagen?
Du, ich habe dich schon wieder überbrochen, du wolltest von einem Freund, das war deine erste Experience und warst im Haus am See.
Der hat sich in Stand-Up-Comedy auch mal probiert, eine Zeit lang in Deutschland und hat dann auch in Helsinki Stand-Up-Comedy ausprobiert. Und ich meine mich zu erinnern, dass er gesagt hat, dass es in Helsinki sehr viel leichter war, weil die natürlich, ich weiß nicht, wie viele finnische Comedians es gibt, aber ich glaube nicht viele. Das heißt, alles, was die haben noch nichts gehört. Es gibt so ein paar Städte auch in Deutschland, wo du hingehst, und dann siehst du extrem schlechte Comedians, die so ein bisschen Lacher bekommen und denkst dir, oh fuck. Und dann gehst du auf die Bühne und hast echte Jokes dabei. Und dann, die sind so dankbar. Also es ist wirklich schon so ein
so sag mal eine Stadt, sei jetzt nicht so diplomatisch, sag mal eine Stadt, wo wirklich die einfachsten Lacher zu holen sind. Wo sind die billigsten Lacher Deutschlands zu holen?
Die deutsche Nationalmannschaft, morgen ab 11.45 Uhr bei Magenta Sport.
Okay.
Vorberichterstattung ab 11.45 Uhr, wie gesagt, mit Per Günther, Jan Lüdecke, Michael Körner, Steffen Hamann, auch Moritz Wagner ist mit dabei, glaube ich. Ist sehr früh für ihn.
Ist er nicht?
Nein, morgen ist er nicht.
Ist er nicht, nein. Aber morgen ist Benny Zander wieder dabei im Podcast und wir machen nicht um 23 Uhr, sondern um 17 Uhr. Wir werden einfach so richtig voller Energie und
Ja, fresh, fresh. Wir sind hier ein bisschen verpeilt und spät und damit sage ich dir jetzt auch, geh schlafen.
Sag mir nochmal Genitalien, dann lache ich nochmal wie so ein pubertierender Vollidiot.
beim nächsten Mal vielleicht. Danke, Per. Geh schlafen jetzt. Gute Nacht.
Ey, guck mal, es sind 17 Folgen, man kann nicht jede killen. Du weißt, wie es ist.
Ja.